Hallo, ihr Lieben, so schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser, ja, zu dieser Sprechstunde, möchte ich es heute mal nennen, weil dieser Podcast ist wirklich so eine Art Sprechstunde geworden, weil ich mit Dr. Desiree Schaumburg spreche und sie ist Ärztin der inneren Medizin und hat ihre eigene Praxis in Potsdam und sie ist mir empfohlen worden und ich fand es so spannend, weil mich dieses Thema Hormone und Frauengesundheit wahnsinnig interessiert gerade. Und wenn du zwischen 30 und 50 bist, dann interessiert dich das wahrscheinlich auch brennend, weil wir entweder PMS-Schmerzen haben oder irgendwas mit der Schilddrüse oder viel Stress haben, erschöpft sind, das Gefühl, nur zu funktionieren. Und genau um all diese Themen geht's heute. Und nicht zu vergessen, die Perimenopause. Genau. Und was alles im Körper passiert, wenn das da ist, was die Gründe dafür sind. Und ich finde, dass sie sehr anschaulich erklärt, warum, wieso, weshalb. Und ich möchte dich nicht zu lange auf die Folter spannen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich fand sie sehr inspirierend, die Folge. Vor allem, weil sie einfach super Tipps gibt, wie man sich selber helfen kann, wie man für sich sorgen kann, damit es einem besser geht. Und so wie eine ihrer Patienten meinte, ich wusste nicht, wie gut man sich fühlen kann. Und das wünsche ich mir für dich auch. Und deswegen freue ich mich sehr, diese Folge mit dir zu teilen. Hab viel Spaß beim Hören und alles ist in den Shownotes verlinkt zu ihr, zu ihrer Praxis, zu ihrem Buch, wovon sie auch erzählen wird. Genau, und viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Girls on the Dance Floor. Hier geht es um Bewegung, Mut und Verbindungen. Mut, sein Mindset zu bewegen und Verbindungen zwischen Menschen und vor allem die Verbindung zu deinen Potenzialen. Wir wechseln gemeinsam die Perspektive. Wir lassen das los, was uns nicht mehr dient. Und wir stärken alles, was uns glücklicher und selbstbestimmter werden lässt. Ich werde dir inspirierende Menschen vorstellen, die mich auf meinem Weg geprägt, inspiriert und begeistert haben. Es geht um jede Menge Bewegung. Bewegung zu deinem glücklichsten Du. Wir stretchen in dir, was dich noch zurückhält. Wir steigern alles, was dich in Bewegung bringt und dir Energie schenkt. Und dabei feiern wir unseren absolut Lieblingsmuskel, den Lachmuskel. Und ich freue mich jetzt auf dich und unsere Reise. Let's dance! Woo! Ihr Lieben, herzlich willkommen und herzlich willkommen, Desiree. Wie schön, dass du da bist.
Hallo, danke. Ich freue mich auch sehr, sehr hier zu sein.
Desiree hat eben gerade in unserem Gespräch gesagt, es ist nicht normal, als Mitte-30-Jährige müde und energielos zu sein. Und ich finde, das ist der allerbeste Einstieg. Das war noch nicht recorded, aber kannst du mir einmal sagen, gab es für dich so einen harten Moment? Wir sprechen darüber, wer du bist, was du machst, alles im Detail. Aber kannst du mir einmal sagen, was für dich als Ärztin der härteste Moment war, wo für dich klar war, ich kann so nicht weitermachen wie bisher?
Ja, also ich durfte mich auch ein bisschen vorbereiten und ich musste tatsächlich nachdenken, weil es viele harte Momente gab. Aber sicherlich war ein Wendepunkt im Dezember 2024, wo ich als Mama eines 2,5-jährigen Kindes meine letzte Station, die Intensivstation zur Facharztweiterbildung gemacht habe, weil ich das brauchte und eigentlich auch total motiviert da reingestartet bin und gesagt habe, ach, vielleicht werde ich auch Intensivmediziner und Schichtdienst mit dem Kind ist ja eigentlich ganz praktisch, weil man dann häufig auch mal Vormittage frei hat und ich hatte mir das alles sehr blumig vorgestellt. Und hatte mir dann aber auch noch 1000 andere Projekte aufgelastet, weil ich sehr interessiert bin und immer gesagt habe, ach Mensch, da beginnt ja noch die Ausbildung zum traumasensiblen Coach, das finde ich ja toll und dann mache ich dies noch, ich arbeite ja nur 60%. Und dann kam eins zum anderen und dann bin ich tatsächlich im Dezember 24 einmal total zusammengeklappt und habe wirklich da gestanden vor meinem Mann und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Und da war ich gerade 3 Monate auf dieser Intensivstation, hatte super viel Leid schon gesehen, super viel Stress gehabt, weil ich einfach diese Art von Medizin vorher noch nicht kannte. Auch wenn es Spaß gemacht hat, diese Lautstärke dort, auch auf der Station, trotz super, super lieben Teams, hat es mich einfach völlig aus den Angeln gehoben, wie auch immer man es nennen möchte. Also völlig ausgenockt. Und ja, ich habe dann langsam versucht, da alles zu reduzieren, was zu reduzieren geht, und nur noch diese Intensivstationen zu priorisieren. Und habe dann auch im März den Entschluss gefasst, dass ich gesagt habe, ich kann so nicht weitermachen, wusste zu dem Zeitpunkt aber noch überhaupt gar nicht, wie es für mich weitergehen soll. Ich habe einfach nur gesagt, es ist Schluss. Es ist Schluss, ich kann nicht mehr. Und wie es dann weitergegangen ist, kommen wir sicherlich später noch zu. Aber dieses Leid der Menschen und diese Tatsache, dass der 10. Zeh amputiert wird, um diese Menschen am Leben zu halten, die eigentlich gar kein Leben mehr haben, das war für mich ganz schlimm mit anzusehen. Auch. Also dieses, ich war immer in der Palliativmedizin auch zu Hause. Ich habe Menschen gerne in den Tod begleitet. Aber was ich wirklich schlimm fand, war ja, Leben, aber eigentlich nicht Leben. Das fand ich persönlich ganz schlimm. Ja, das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, jetzt, es muss irgendwas passieren.
Hast du eben gerade auch schon erzählt, du bist angehende Internistin und machst jetzt gerade deine Prüfung zum Facharzt und meintest auch, es ist so ein riesengroßer Bereich und wolltest ja ursprünglich Kinderärztin werden und hast mir auch gerade eine Geschichte erzählt, wo auch mir, also ich bin auch so ein empathischer Mensch und so krass emotional, dass auch die Themen im Außen sofort auf einen kommen. Und als du mir das erzählt hast, war auch sofort irgendwie so ein Rauschen durch meinen Körper. Aber Innere, hast du erklärt, ist ganz ähnlich wie Kindermedizin oder Kinderarzt sein.
Ja, im Prinzip ist es, ja, Innere ist ja noch ein bisschen spezifischer als Hausarzt, aber viele Internisten lassen sich ja auch als Hausärzte nieder. Und die Kinderärzte sind die Hausärzte der Kinder, ne? Und auch irgendwie die Internisten der Kinder. Natürlich gibt es auch immer spezielle Kinderärzte für Augenheilkunde, HNO, aber die allgemeinen Kinderärzte sind ja auch für alles, was die Kinder betrifft, von Infektionskrankheiten über Verstopfung, über alles, für die Kinder da. Und wie gesagt, aus den Gründen dessen, dass es nicht allen Kindern so gut geht wie unseren Kindern jetzt hier vielleicht, ne, in unserer Bubble, habe ich gesagt, dass dieses Leid, was viele Kinder auch einfach in den Familien erleben, das könnte ich als Ärztin nicht tragen. Und deswegen habe ich gesagt, dann gehe ich in die Erwachsenenmedizin und bin da eigentlich auch immer ganz zufrieden gewesen. So, ne? Also innere Medizin interessiert mich auch. Ich mache es ja auch weiterhin in meiner Praxis, aber ich bin nie so richtig in irgendeinem Fachgebiet angekommen. Die innere Medizin ist ja sehr groß und ich habe nie gesagt, oh, ich interessiere mich jetzt super spezifisch für Gastroenterologie oder super spezifisch für Kardiologie. Ich bin nie in so eine Nische reingerutscht, wo ich gesagt habe, ich werde jetzt Kardiologin oder Lungenfachärztin oder so. Ich fand immer das Allgemeine und dieses Denken wie Dr. House, ich habe vorhin schon mal gesagt, sehr, sehr spannend, einfach zu sagen, der Patient kommt und ich möchte wissen, was oder herausfinden, was er hat. Und im Zweifel schicke ich ihn dann auch weiter zu einem Fachspezialisten.
Und
Genau.
das ist halt genau das, was ich so spannend finde, wenn du erzählst, dass du Menschen ganzheitlich betrachtest, dass es gibt sozusagen ja ein Symptom, aber zu gucken, woher kommt das? Guckst du hauptsächlich, weil du ja schon traumasensiblen Coach angesprochen hast, guckst du hauptsächlich auf den Körper oder guckst du auch mental?
Ja, dafür müssen wir jetzt vielleicht den kurzen Bogen spannen, wie ich aus der Schulmedizin oder der klassischen Medizin rausgegangen bin. Ja, also im Prinzip habe ich schon immer sehr ganzheitlich auf die Leute geguckt, auch im klassischen Klinik-Setting, aber dafür war häufig keine Zeit. Ich wurde liebevoll tatsächlich von meinen Kollegen in der Rheumatologie, ganz am Anfang meiner Karriere in der Charité, wurde ich liebevoll Psychodesi genannt. Nicht, weil ich Psycho bin, sondern weil ich mich der Psyche der Menschen sehr gerne angenommen habe. Ich habe darüber auch promoviert. Meine Doktorarbeit über psychische Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen bei frühen rheumatischen Erkrankungen geschrieben. Und wir haben auch gesehen, dass die Psyche häufig schon schlecht war, bevor die Gelenkbeschwerden angefangen haben, sodass man da auch eine. Das war mein erster Kontakt zur ganzheitlichen Medizin. Ja, die Cortisolachse spielt da eine ganz entscheidende Rolle, diese Stressachse. Ich habe aber gemerkt, dass ich mich da nicht verwirklichen kann, dass keine Zeit ist, dass wirklich immer nur die Zeit war, um Symptome zu behandeln. Ja, egal wo ich war, außer in der Palliativ. Aber da war es dann doch schon häufig zu spät. Also da konnte man dann halt präventiv nichts mehr tun. Und egal wo ich war, es war halt so, es wurde ein Stent irgendwo reingesetzt oder es wurden Medikamente zur Unterdrückung gegeben. Und die Ursache wurde in den seltensten Fällen, nicht immer, oft wurde die Ursache auch begangen, je nachdem, was es war. Zum Beispiel ein Keim im Magen wurde natürlich behandelt, ja. Aber die Frage ist auch, warum siedelt sich so ein Keim da an, ne? Was ist vorher schon gewesen und so weiter. Und dann habe ich im Mai 2024 die orthomolekulare Medizin entdeckt, tatsächlich. Und habe ein Buch gelesen von Helena Ofanus-Böckel, die viele kennen, wo, was mich einfach zum Umdenken bewegt hat. Wo ich war früher, da kommst du, glaube ich, auch nochmal einer anderen Frage zu. Ich war früher wirklich absolut klassisch unterwegs und habe gesagt, alles, was nicht durch Studien belegt ist, ist Quatsch. So, ne, das sehe ich heute ganz, ganz, ganz anders. Und heute, um deine Frage jetzt zu beantworten, wir kommen bestimmt noch häufiger auf meine Tätigkeit, was ich jetzt mache. Aber im Moment bin ich eben in Privatpraxis, in Einzelpraxis ganzheitlich unterwegs. Das bedeutet, ich gucke mir im Dreieck visualisiert immer Körper, Seele, ganz wichtig, und Geist an. Also ich trenne Geist von Seele. Für mich ist die Seele nochmal ein extra Organ, wenn man es so nennen will, weil die Seele kommuniziert meines Erachtens nach über den Körper und auch über den Geist. Das heißt, wenn wir eine unglückliche Seele haben, die häufig mit traumatischen Ursprüngen in der Kindheit zusammenhängt, dann kann unser Geist sich auch nicht so entfalten, wie er möchte oder wird häufig depressiv, ängstlich und so weiter. Und der Körper hat natürlich die entsprechenden Symptome. Und das heißt nicht, dass ich jede körperliche Erkrankung immer auf die Seele oder immer auf die Psyche zurückführe. Im Gegenteil, ich versuche eigentlich immer, die körperlichen Komponenten zu finden, diese dann auszugleichen, aber gleichzeitig auch die Psyche mit anzugehen. Denn was ich den Leuten als erstes erkläre, wer psychischen Stress hat, ob es deshalb ist, weil es eine seelische Imbalance ist oder weil es ein akuter Stressor im Außen ist, wie ein Chef, der irgendwie narzisstisch durch die Gegend rennt oder keine Ahnung, dann hat das immer Auswirkungen direkt auf den Körper, nämlich vor allen Dingen Nährstoffverbrauch. Also gerade das Vitamin B6 sehe ich bei fast allen Patienten und Patientinnen, die gestresst sind, höchst niedrig. Das brauchen wir aber zur Aufrechterhaltung der Neurotransmitter, Dopamin, Serotonin und so weiter. Und deshalb kann man das nicht voneinander trennen. Und in meinem Behandlungskonzept wird immer auch die Seele und die Psyche werden mit eingeschlossen zu einem unterschiedlichen Gewicht, je nachdem, was wirklich die Leute mitbringen. Also das ist auch so verallgemeinert gar nicht zu sagen. Ja. Genau.
Ja, also ich hänge an deinen Lippen, das ist so spannend. Ich überlege einmal, da waren so viele Sachen, wo ich immer so wieder reinspringen wollte, um
Du
dich
kannst
aber
mich
ja
auch gerne
mehrere.
unterbrechen,
Ja,
ja, das ist kein Problem. Sag einfach Stopp.
genau, also das mit Frau Ofanus-Böckel, das finde ich auch immer wieder spannend, weil da geht es ja, die macht das ja, glaube ich, seit 20 Jahren, wo sie nach draußen schreit. Nährstoffe, wir müssen die Mikronährstoffe angucken. Meine Freundin hat mir auch davon vor 2, 3 Jahren erzählt und war dann auch so, ist so vorangegangen und meinte so, ganz ehrlich, wir müssen uns das angucken. Und es ist so spannend, dass du das jetzt auch nochmal sagst. Kannst du da nochmal näher drauf eingehen? Weil du hast ja ganz am Anfang, bevor wir aufgezeichnet haben, gesagt, es ist nicht normal, dass wir mit Mitte 30 oder Mitte 40 müde, antriebslos und energielos sind. Kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil das ist garantiert etwas, was die meisten Mütter, die jetzt zuhören, alle kennen.
Ja, und auch ich kenn's. Also vielleicht fange ich einfach mit meiner Geschichte an. Du hattest ja auch im Vorfeld mir so ein paar Fragen gesendet und vielleicht kann ich sogar mit der zweiten Frage so ein bisschen weitermachen, nämlich ich habe jahrelang funktioniert. Ich habe wirklich jahrelang in diesem Kliniksystem funktioniert. Ich wurde immer von außen gefragt, wie machst du das alles? Wie schaffst du das? Und im Gegenteil, ich habe mich damit zum Teil sogar noch gebrüstet. Ich habe gesagt, ja, ich schaffe locker 3 24-Stunden-Dienste die Woche, das ist ja gar kein Problem. Das macht man einfach so als Ärztin, ne? Das ist normal und so, ne? Und wir stehen für die Medizin und wir haben einen Ethos und bla bla bla. Letztlich sind wir aber alles nur Menschen, die auch erschöpft sind und erschöpfbar sind, ja. Und ich habe diesen Stress so lange standgehalten, weil ich mich auch viel tatsächlich über Leistung definiert habe, bis das Kind kam. Und mit dem Kind und einer wirklich leider sehr traumatischen Geburt, muss man auch dazu sagen, die war nicht schön, diese Geburtserfahrung, fing dann auf einmal mein Körper an, mir zu zeigen, wo eigentlich die Baustellen sind. Ich habe mich gefühlt wie ein leerer Mensch, wie ein Nichts, weil ich plötzlich nicht mehr geleistet habe oder anders geleistet habe und hatte dann auch das Gefühl, ich muss das alles auch alleine machen. Also ich darf mir gar keine Pausen gönnen mit dem Kind. Ja, also und ich glaube, das kennen viele so von wegen, meine Bedürfnisse werden jetzt hinten angestellt und das Kind wird nur noch befriedigt in seinen Bedürfnissen. Was mich dann das erste Mal in wirklich eine ganz totale Erschöpfung gebracht hat. Körperlich, aber auch geistig. Und ich war wirklich zum Teil kein Mensch mehr in diesem ersten Babyjahr. Mein Kind hat es gespiegelt. Sie hat kaum geschlafen. Sie war ein unheimlich unruhiges Baby. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das meine Unruhe war, die sie da gespiegelt hat und auch die Geburt, die sie da auch weiterhin verarbeitet hat. Und ja, ich denke, das wird das erste Mal gewesen sein, wo ich auch meine Nebennierenerschöpfung gemerkt habe. Ja, und das ist ein Punkt, auf den ich zu sprechen kommen will. Nebennierenerschöpfung ist ein nicht klassisch medizinisch anerkanntes Modell, was eben besagt, dass gerade Frauen in unserem Alter, die jahrelang funktioniert und geleistet haben, und dann kommen noch Kinder obendrauf, die einfach einen 24-Stunden-Job sind. Und nein, Männer leisten in den seltensten Fällen das Gleiche, weil in unseren Köpfen einfach viel, viel mehr vorgeht. Auch wenn wir alle toll, also ich habe einen ganz tollen Mann, ja. Nichtsdestotrotz weiß er mittlerweile aber auch, dass wir nicht dieselbe Rolle haben. Das ist einfach so. Und so. Die Hormone funktionieren wirklich sehr komplex, ja. Und dann werden zwischendurch noch Crash-Diäten gemacht, weil man irgendwie sich zu dick fühlt. Dann kann überhaupt kein Cortisol mehr gebildet werden oder beziehungsweise kein Cholesterin, meine ich, Entschuldigung, weil wir alle ganz fettarm essen. Zum Beispiel das sind ja auch diese Low-Fat-Diäten, ne? Dann haben wir alle kein Cholesterin mehr, dann können wir auch keine Hormone mehr bilden. Und so geraten wir über Jahre, ja, in ein Ungleichgewicht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Perimenopause auch durch viel dadurch bedingt ist, also quasi die Jahre vor der Menopause, dass wir häufig schon so eine angeschlagene Nebenniere haben, die Cortisol dominiert ist, also Stresshormon, die dominiert ist, dass wir für die Schilddrüsenhormonproduktion keine Kapazität mehr haben, dann häufig in eine Schilddrüsenunterfunktion kommen und sei es nur in eine latente und auch eben die Hormone ins Ungleichgewicht geraten. Und ich habe unheimlich viele 35-Jährige, die unter massiver Erschöpfung, PMS-Beschwerden leiden, die häufig einen total niedrigen Progesteronspiegel haben und auch einen DHEA-Spiegel. Und DHEA ist ja so ein bisschen der Vorläufer von allem. Und das sucht sich dann so, der Körper sucht sich so ein bisschen den Weg, wohin die Hormone gebildet werden. Und häufig ist es dann mit ein bisschen Progesteron zwar gelindert, aber eigentlich muss die Ursache ja noch tiefer gefunden werden, nämlich in der Stressreduktion, in der Findung, Zurückfindung in die Balance, sodass dieses das Cortisol einfach reduziert wird, das Stresshormon. Und das Problem ist, dass das Stresshormon irgendwann dann auch nicht mehr produziert wird. Und dann geraten wir in so eine Art Burnout. Ja, also das ist dann so dieser chronische Burnout-Zustand, dass unser Sympathikus, also unser Stressnervensystem, nicht mehr richtig hochkommt. Und ich habe Frauen in meiner VNS-Messung, das ist die Herzfrequenzvariabilitätsmessung, haben viele Uhren auch, dass man sieht, ich sehe ja total entspannt aus, weil mein Entspannungsnerv ganz hoch und dominierend ist und der Sympathikus, der Anspannungsnerv, ganz niedrig. Die sollen aber ins Gleichgewicht. Und das Problem ist, wenn der so dieser Parasympathikus, der Entspannungsnerv, ganz hoch ist, dann heißt es eigentlich, dass ich überhaupt nicht mehr aus dem Quark komme. Und ich visualisiere das bei meinen Patienten sehr, sehr häufig. Und dann sage ich, das Erste, was jetzt hier passieren muss, ist eine Lifestyle-Änderung.
Darf ich
Denn
einmal
diese
kurz
Leute haben.
unterbrechen?
Ja,
Entschuldigung.
bitte.
Du hast gerade gesagt, dass es Frauen gibt, wo der Parasympathikus omnipräsent ist.
Ja.
Wie kommt das, wenn die die ganze Zeit eigentlich im Stress sind, weil sie abschalten?
Nein, weil sie nicht, weil sie abschalten, also ja, weil die Nebenniere, also Cortisol ist wichtig für unseren Körper. Wenn wir aber dauerhaft Cortisol im Körper haben, dann haben wir haben überall Cortisolrezeptoren. Ich nehme mal das Immunsystem als Beispiel, weil das ja auch meine Promotionsarbeit war. Und da können wir dann nämlich auch sehen, wie Hashimoto zum Beispiel häufig entsteht. Unter anderem, ja, genetisch ist natürlich auch eine Komponente. Aber Unser Immunsystem hat Cortisolrezeptoren, unter anderem für die Runterregulierung von Autoimmunität. Das heißt, wir haben ein gewisses Cortisol-Level im Körper und es hält unter anderem auch unser Immunsystem in Schach, dass es nicht entartet und sagt, hey, ich greife hier alles an, was hier so. Ne? Das ist eine These, die CRH-Achse, also Cortisol-Achse. Das Problem ist, wenn wir dauerhaft Cortisol im Körper haben, bei Dauerstress, also wenn wir eher den Sympathikus die ganze Zeit hoch haben, über Jahre, wir sagen mal zwischen 20 und 30, wir studieren, wir kriegen das erste Kind und so weiter und so fort, dann passiert Folgendes, nämlich, dass die Rezeptoren sagen, also so viel brauchen wir davon jetzt nicht, hier schwimmt ja ständig ein Cortisol vorbei, ich habe ja immer was zum Greifen, dann brauche ich nicht 20 Rezeptoren, wir lassen es mal bei einem, jetzt mal ganz plakativ gesagt. Wenn dann aber irgendwann die Nebenniere so erschöpft ist, dass kaum mehr Cortisol produziert wird, dann bräuchten wir natürlich eigentlich wieder mehr Rezeptoren, um das Cortisol einzufangen, was uns dann wieder das Immunsystem so weit in Schach hält. Ja, es gibt noch andere Mechanismen, die T-regulatorischen T-Zellen, die sind auch ganz wichtig, aber auch die, ne, es ist alles ein komplexes System, kann ich jetzt so nicht erklären in der Schnelle. Aber letztlich führt diese Erschöpfung der Nebenniere. Und ich betone nochmal, das ist nicht evidenzbasiert. Trotz allem finde ich sehr logisch. Ja, wenn wir dauerhaft Cortisol, irgendwann sagt der Körper, ich habe genug, ich brauche das nicht mehr so viel herstellen, dann haben wir wiederum ein niedriges Level. Und dieses niedrige Level bedeutet auch, dass wir morgens zum Beispiel gar nicht die adäquate Anstieg von Cortisol haben. Wir brauchen Cortisol, um auf dem Bett zu kommen. Und ich weise häufig mit den Speicheltests nach, dass die Leute da schon keinen Anstieg mehr haben. Und jetzt frage ich mich, wenn die Nebenniere nicht erschöpft ist, wo soll es denn her? Also, wo sollen das herkommen, dass die Leute ohne eine, es gibt natürlich Erkrankungen der Nebenniere, die in der Schulmedizin anerkannt sind, ne? Aber wenn das nicht ist, dann ist die Nebenniere ja irgendwie geschwächt, ja, und dann kommt es nicht mehr hoch. Und dann haben wir eben das Problem, dass der Stressnerv auch nicht mehr richtig angesprochen wird. Unter anderem deshalb, ja. Gibt immer mehrere Sachen, aber das Cortisol spielt da sicherlich eine sehr große Rolle. Das heißt,
Das
auf
heißt,
Dauer einfach zu wenig, ja.
dieses morgens aus dem Bett, was ja vielen Frauen morgens schwer fällt, das hat genau mit dem zu tun, was du gerade beschrieben hast.
Ja, unter anderem, ne? Also wenn wir einen schlechten, das ist alles ein Teufelskreis, wenn wir einen schlechten Schlaf haben, durch Kinder, die aufwachen, durch ein verschobenes Melatonin-Level, weil wir abends noch vorm Computer sitzen und irgendwelche Sachen machen, etc. pp., dann haben wir natürlich auch nachts nicht den adäquaten Cortisolabfall. Das heißt, wir haben auch einfach eine Tag-Nacht-Umkehr häufig, ja. Und dieser nicht erholsame Schlaf führt dann dazu, dass wir uns morgen natürlich morgens wie gerädert fühlen. Und das kann man eben häufig mit diesem Cortisol Awakening Response, heißt es, nachweisen. Es gibt aber noch andere Sachen, die Stress nachweisen können im Körper, wie die Alpha-Amylase. Da gibt es verschiedene Tests, die ich selber auch mal alle nicht im Kopf habe, da muss ich immer nachgucken. Genau, und das führt dann dazu, dass man sich wirklich wie gerädert fühlt und überhaupt nicht hochkommt. Und auch das ist etwas, was nicht der Standard sein sollte. Ja, natürlich gibt es mal so Phasen, aber wenn das dauerhaft ist, dann heißt es nicht, naja, ich bin halt Mama, sondern was können wir optimieren, dass ich besser schlafe? Ja, also da gibt es viele Stellschrauben wie Vitamin B6, Magnesium, Lifestyle-Änderungen etc. Ernährung, Darmgesundheit. Ne, also. Genau.
Jetzt, wo du nämlich Lifestyle sagst, können wir nochmal zurückgehen zu dem Gedanken, wo ich dich unterbrochen habe, wo es um den Parasympathikus ging und du zu deiner Patientin meintest, okay, das, was wir hier brauchen, ist ein Ändern des Lifestyles.
Ich kann ja vielleicht das Beispiel nennen dieser Patientin, weil das sehr eindrücklich war. Die Patientin kam zu mir, alleinerziehende Mama mit zwei Jobs. Und sie hat gesagt, sie kriegt kaum Unterstützung von der Mama ein bisschen, aber eigentlich ist sie allein und sie braucht auch diese zwei Jobs. Das heißt, sie macht einen 40-Stunden-Jobs am Tage und abends nochmal einen Job. Und dann hat sie noch ein Kind, was zwei ist. Ja, also wirklich der absolute Megastress. Und sie kam wirklich dafür noch sehr gut in meine Praxis, fand ich, so vom ganzen Allgemeinzustand. Ja, also es könnte auch anders sein. Aber was sie eben körperlich gezeigt hat, und da meine ich die Psyche, sie hat auch, ja, sie fühlt sich öfter depressiv und so, ne? Ich hab die Erlaubnis auch, das zu erzählen. Das hatte ich sie damals schon gefragt, weil ich so eindrücklich fand. Sie fühlt sich auch schon öfter mal depressiv, aber jetzt nicht irgendwas Schlimmes, nur dass man Suizidgedanken oder irgendwas. Sie ist stark für ihre Tochter und so weiter. Und die hatte eine Herzfrequenz von 40. Und das ist, wenn wir uns ein bisschen auskennen, viel zu niedrig. Das heißt, total. Und habe ich gesagt, also wenn du nichts an der Schilddrüse hast, dann weiß ich auch nicht, dann fresse ich einen Besen quer. Hätte ich nicht sagen sollen, weil sie hatte tatsächlich gar nichts an der Schilddrüse. Also jedenfalls nichts Gravierendes, vielleicht so ein bisschen Aktivierungsprobleme, aber jetzt nichts Schlimmes. Und bei der hing dieser Parasympathikus in dieser Messung auch unter der Decke. Deswegen habe ich gedacht, Schilddrüse auf jeden Fall, niedrige Herzfrequenz und so, ne, passt alles zusammen. Und dann musste ich ihr mitteilen, es tut mir leid, aber die Schilddrüse, es wäre zu einfach gewesen. Du musst jetzt als allererstes wirklich versuchen, Pausen zu machen. Also das war wirklich mein A und O. Ja, dann habe ich ihr natürlich ernährungstechnisch noch Tipps gegeben. Und dann hat sie noch gezeigt, dass sie auch auf der Energieebene im Labor tatsächlich, das kann man nachweisen, ob Frauen keine Energie haben oder nicht. Und zwar mit dem ATP. Und das ATP ist ja im Endeffekt das Ende der Atmungskette, wo ATP ist Energie für unseren Körper, die wir brauchen, aus Nährstoffen, aus Zucker, Proteinen und Fetten. Wird am Ende ATP produziert und das kann ich nachweisen in den Leukozyten. Und diese Frau hatte natürlich auch ein massiv schlechtes ATP, fast nicht mehr vorhanden. Und hatte auch ein bisschen oxidativen Stress im Körper. Also da war schon ordentlich was im Gange. Also heißt auf Fachdeutsch sekundäre Mitochondriopathie. Also ihre Kraftwerkzellen arbeiten nicht mehr. Und dann habe ich ihr gesagt, wir müssten jetzt eigentlich noch Darm angucken und so weiter. Aber Budget ist bei allen nicht immer ganz hoch. Das kostet auch alles, ne? Dann haben wir gesagt, komm, wir bauen dich jetzt erstmal ein bisschen auf. Und dann haben wir die Mitochondrien aufgebaut, haben ihre Nährstoffe ausgeglichen, die fehlten natürlich auch B6, klar, Stress und so weiter. Alles ausgeglichen und dann kam sie nach 4 Monaten wieder zu mir, strahlte und sagte, mir geht's besser. Und ich, das ist total schön, das freut mich, ich würde es gerne auch nachweisen. Und da hatte ich echt ein bisschen Bammel, weil ich nicht wusste, ne, hat es jetzt wirklich geholfen oder ist nur Placebo? Und dann haben wir diese Messung nochmal gemacht und dieser Parasympathikus hat sich um die Hälfte reduziert, der Sympathikus ist um die Hälfte angestiegen und die Herzfrequenz lag bei 55. Und sie war auch nochmal beim Kardiologen und hat auch nochmal herausgefunden, dass es keine Störung des Herzens ist. Natürlich habe ich sie da auch hingeschickt, ja, oder ihre Hausärztin dann auch. Und der sagte auch, also entweder Schilddrüse oder Burnout. Und am Ende habe ich ihr die Diagnose Burnout, also Erschöpfung, gegeben und habe gesagt, sie muss auch versuchen, wirklich sich auch mal sonst krank schreiben zu lassen, etc. Ne? Sie darf das auch, sie darf auch Pausen machen, sie ist wirklich erschöpft. Und sie hatte natürlich auch ihren Lifestyle angepasst, wenn auch nicht zu viel. Sie konnte es einfach nicht, aber soweit es eben ging. Und diese kleine Änderung hat offensichtlich schon gemerkt oder geholfen. Plus die Nährstoffe für die Mitochondrien etc., dass sich das Bild insgesamt extrem verbessert hat. Und jetzt in der zweiten Runde sind wir auch noch den Darm als mögliche Ursache für die Nährstoffmängel und so weiter mit angegangen. Macht jetzt auch noch eine Kur und dann ist das Ganze ja stabilisiert. Ja, aber was sie lernen musste, ist, dass sie ein Mensch ist, der Pausen braucht. Das ist eigentlich das A und O. Ja,
Also
genau.
jedes Mal, wenn ihr mir solche Geschichten erzählt, kriege ich sofort Tränen in die Augen, weil man so mitfühlt mit diesen Frauen, weil man auch selber Frau ist und weil man das so nachempfinden kann. Und gerade dieses, ich muss es alleine schaffen, streng dich an, sei stark, alle diese inneren Antreiber und dass wir glauben, faul zu sein, wenn wir Pause machen. Das ist ja so verankert in uns, so tief, weil irgendjemand das garantiert gesagt hat. Es ist uns nicht vorgelebt worden, dass jemand mal eine Pause macht. Und wenn jemand eine Pause macht, dann triggert einen das und man denkt, ach Gott, jetzt, wir können doch hier jetzt nicht faul auf dem Sofa liegen. Aber es braucht es. Aber es ist so, gerade finde ich auch mit Kindern, ist das so schwer. Aber es ist so wichtig, den Kindern das vorzuleben. Wir dürfen faul sein oder auch wirklich dieses Wort mal in den Mund zu nehmen und zu gucken, was macht das eigentlich mit einem, wenn man das mal ist. Weil es ist okay. Es ist so eine Bewertung. Es ist ja nur die Bewertung darauf, wir sitzen auf dem Sofa. Was faul sind einfach nur vier Buchstaben.
Ja, und das Problem ist, die Zeiten haben sich auch einfach geändert, ne? Also was die Frauen damals geleistet haben, das ist unmenschlich und da musste man einfach durch. Wir leben Gott sei Dank in anderen Zeiten, ja, Punkt eins. Punkt zwei ist aber auch, dass Frauen damals noch nicht arbeiten mussten. Ja, und viele Frauen wollen arbeiten in der heutigen Zeit, auch ich gehöre dazu, ich möchte das, aber im Prinzip muss ich es auch in einer gewissen Art und Weise. Ja, weil wir sonst hier schon zurückstecken müssten, sag ich mal. Ja, aber wir stecken auch in einigen Bereichen zurück, damit ich nicht Vollzeit arbeiten muss. Und damals gab es auch einfach häufig, nicht immer, aber häufig das Dorf um einen herum. Da war die Tante noch um die Ecke und dann war noch Inge von nebenan und irgendwie konnte das Kind immer mal überall hin. Heute leben wir in einer viel schnelllebigeren Gesellschaft, wo irgendwie jeder wohnt woanders und keiner hat mehr Hilfe. Und das wird einfach noch auf on top obendrauf gepackt. Es wird aber dasselbe Muttersein verlangt wie früher. Ja, obwohl das funktioniert nicht. Also diese Rechnung geht einfach nicht auf mit zwei Jobs oder ein Job. Ja, reicht auch schon. Und das
Naja, und
ist.
wir erwarten das ja auch von uns selbst, ne? Also,
Genau, ja. Das
wer.
ist auch noch epigenetisch verankert sicherlich. Also das wird ja auch übertragen tatsächlich durch genetische Veränderungen während, ja, also es kann tatsächlich auch während man schon lebt und können sich Gene ändern, das ist die Epigenetik und dann auch vererbt werden. Das heißt, wenn man viel Stress hatte, kann man es auch auf seine Kinder übertragen. Ja, und dazu kommt noch, muss man ehrlich sagen, dass wir von ganz anderen Reizen umgeben sind, weil viele Ältere fragen mal, warum seid ihr denn alle so? Wie, bei uns war das früher nicht so. Ja, wir haben Social Media. Das ist ein Riesenpunkt, der einen auszehrt. Ich distanziere mich mittlerweile extrem von Instagram, muss ich sagen. Plus, wir haben ganz viele Umweltgifte, die immer mehr zunehmen, sei es Mikroplastik, sei es ja, die Autos und so weiter und so fort. Großstadtlärm, es wird alles immer mehr. Und das ist auch nicht zu unterschätzen, dass das, ja, es sind ja auch nicht nur Frauen, es sind ja auch Männer, aber Frauen sind doch tatsächlich häufiger von Erschöpfung betroffen, muss man klar sagen. Ja.
Jetzt sind wir ja so richtig reingestiegen. Du hast ja erzählt, dass du erstmal deine Karriere in der Klinik gemacht hast und dann selber gemerkt hast, okay, ich kann nicht mehr. Und dann hast du dich ja selbstständig gemacht und hast jetzt in Potsdam eine eigene Praxis und hast das Thema, weil du ja vorhin meintest, ja, so innere Medizin, was für einen Schwerpunkt hast du ja jetzt das Thema Frauengesundheit als Schwerpunkt, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Ja, schon, wobei ich Männer nicht kategorisch. Man muss allerdings tatsächlich sagen, dass 80% meiner Patientinnen Frauen sind. Aber ich habe so Themen, die ich einfach sehr mag, wie Hashimoto, Wechseljahrsbeschwerden, weil die halt häufig wirklich so richtig unter den Tisch gekehrt werden. Und das heißt, ja, sind halt deine Wechseljahre, musst du durch. Aber dass man da wirklich auch relativ viel mit bioidentischen Hormonen und Nährstoffen machen kann und das ja. Dann häufig auch vieles besser wird, auch gerade die Schilddrüse. Das beachtet häufig keiner, ne? Und PMS-Beschwerden, ja, aber ich mache auch Autoimmunerkrankungen viel, weil ich 3 Jahre in der Rheumatologie gearbeitet habe, auch kenne ich mich damit gut aus. Und gerade wenn so Leute mit ME/CFS kommen, also wo dann wirklich schon die Diagnose ME/CFS im Raum steht, das ist auch, wird jetzt nach und nach auch immer mehr so zu meinem Schwerpunkt. Dass ich da auch differenzialdiagnostisch gucke, könnte da nicht doch eine rheumatische Erkrankung hinterstecken? Wie sieht es aus mit dem Mastzellaktivierungssyndrom? Das sind so alles Syndrome, die ich früher nie gehört habe, ja, diese Namen. Aber diese Histaminsachen, das ist einfach auch was, was die Leute extrem beschäftigt und Nahrungsmittelunverträglichkeiten und auch Reizdarm. Und da schließe ich natürlich Männer mit. Also, ne, das sind auch Männer, die davon betroffen sind. Und ich habe auch einige Männer, die zu mir kommen, aber wenige tatsächlich. Meistens sind es Frauen. Ja, vielleicht habe ich mich da auch so ein bisschen irgendwie in so eine Nische, aber nicht konkret. Also Männer sind bei mir genauso willkommen mit ihren Themen, die ich halt abdecke. Ne? Genau.
Und weil ich ja jetzt genauso, ich bin 48, die meisten meiner Hörer sind irgendwie zwischen 30 und 50. Jetzt haben wir ja irgendwie alle irgendein Thema, genau das, was du alles geschildert hast. Wir kennen das alle, müde zu sein, antriebslos zu sein, keine Energie zu haben und gerade, ne, genau was du alles erzählt hast, weil wir einfach permanent leisten, weil wir uns wertvoll fühlen, wenn wir uns leisten, wenn wir ein Thema damit haben. Und das ist ja bei mir persönliche Weiterentwicklung, da immer in die emotionale, mentale Ebene reinzugehen und das auf der Ebene aufzulösen. Aber dass der Körper halt immer mitgenommen werden darf. Jede Zelle des Körpers darf halt wissen, es ist sicher, dass wir mal eine Pause machen. Jetzt, wenn du mal dieses Hashimoto und Wechseljahre gibt es gibt ja wahrscheinlich nicht für jeden die allgemeinen Lösungen, aber kannst du, weil es, wie gesagt, ja viele gibt, die irgendeins dieser Themen haben, kannst du da vielleicht mal ein bisschen näher drauf eingehen, dass man den jetzt schon mal so den nicht Quick-Fix-Plan, aber dass man schon mal so ein bisschen, okay, worauf darf ich achten? Was ist wichtig zu bedenken? Was darf ich mir angucken? Und wo darf ich was verändern oder supplementieren oder also so ein bisschen dieses Thema Frauengesundheit mal aufzumachen?
Ja, Da würde ich gerne Hashimoto nehmen, weil es einfach unheimlich viele betrifft und auch viele nicht wissentlich betrifft, muss man sagen. Also ich glaube, mehr haben Hashimoto, als sie denken, weil Hashimoto ist nicht eine, es ist natürlich primär eine Erkrankung der Schilddrüse. Also Hashimoto, nochmal für alle, die es nicht kennen, ist eine Autoimmunerkrankung, wo Antikörper gebildet werden gegen die Schilddrüse, die dann letztlich zu einer Unterfunktion der Schilddrüse führen. Ja, das können verschiedene Antikörper sein, die dann auch verschiedene Zielstrukturen angreifen. Da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Am Ende führt es zu einer Unterfunktion der Schilddrüse. Anders aber als eine einfach zu kleine Schilddrüse, die einfach vom Volumen nicht ausreicht und sonst aber gut funktioniert, ist die Hashimoto-Erkrankung eben, und da muss ich klar betonen, dass ich früher da ganz anders zu gedacht habe. Ich meine, was wollen die denn alle? Nehmt doch euer L-Tyroxin und lasst mich in Ruhe. Ja, das sage ich jetzt mal hier ganz transparent. Und auch diese ganzen Insta-Accounts, die dann aus Hashimoto meiner Meinung nach ein Riesenthema gemacht haben. Heute mache ich das Riesenthema
Ja, das ist so
daraus.
schön, weil zum
Ja.
Gucken, ne, Öle,
Ja. Ja.
Nahrungsergänzungsmittel, Themen, wie du früher
Genau.
darüber gedacht hast und wie du heute darüber denkst.
Ja, genau. Deswegen, da bin ich auch wirklich ganz offen. Man darf ja auch seine Meinung ändern oder sein Wissen einfach erweitern. Und mittlerweile habe ich einfach das Wissen darüber, dass Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, es greift nicht nur die Schilddrüse an, sondern wir haben eine chronische Silent Inflammation, also eine Entzündung im Körper, die natürlich ganz viel mit uns macht. Ja, die Ursache von Silent Inflammation als stiller Entzündung liegt ja auch häufig im Darm. So, ne? Und viele Patientinnen mit Hashimoto haben eben noch andere Erkrankungen. In der klassischen Medizin weit verbreitet ist, dass sie häufig noch Vitiligo haben, häufig sind es irgendwie noch Neurodermitika, haben vielleicht noch irgendeine andere Autoimmunerkrankung, irgendwas Leichtes, vielleicht auch eine Zöliakie. Aber was nicht so weit verbreitet ist, dass häufige Trigger von dieser Autoimmunität von Hashimoto zum Beispiel Gluten sind oder auch Milchprodukte, Eier. Ich selbst habe Hashimoto insofern, dass ich auf jeden Fall positive Antikörper habe, die relativ hoch sind. Ich habe aber noch nie Probleme mit der Schilddrüse gehabt. Trotz allem glaube ich, dass viele meiner Erschöpfungszustände und meiner Energielosigkeit eigentlich dem Hashimoto geschuldet sind, wo ich selbst auch immer noch an mir arbeite und sage, ich muss unbedingt jetzt meinen Darm angehen. Das ist eigentlich so die erste Stelle, die man angeht, aber der Schuster hat ja häufig die schlechtesten Schuhe. Sage ich ganz offen, und der Darm ist wirklich so Quelle Nummer eins. Also wenn man so einen Fahrplan hat, ich sage, ich habe die Diagnose Hashimoto, habe L-Tyroxin bekommen. Ja, mir geht es auch so ein bisschen besser jetzt. Ja, also der Hausarzt hat Hashimoto gesagt und nimm Sie mal das und dann wird alles besser. Jetzt wird aber nicht alles besser und das sind eigentlich die, die zu mir kommen, weil in den seltensten Fällen bei Hashimoto wird alles besser. Das heißt, wir haben häufig immer noch Symptome der Unterfunktion, obwohl das TSH, was unser Leitwert ist in der klassischen Medizin, ganz normal ist. Das heißt, da wird dann gesagt, kann nicht am Hashimoto liegen, was allerdings nicht stimmt. Denn das Erste, was man eben gucken muss, ist, wie wird das L-Tyroxin überhaupt verstoffwechselt? Wird möglicherweise zu viel T4 im Körper nicht zu T3, dem aktiven Schilddrüsenhormon, umgewandelt, sondern zum reversen T3, also dem inaktivierenden Schilddrüsenhormon, weil zum Beispiel zu viel Stress im Körper ist. Das ist nämlich der Schutzmechanismus des Körpers. Da sind wir wieder im Zusammenhang zwischen Stressachse, Cortisol und Schilddrüse. Das heißt, wenn ich zu viel Cortisol habe, dann blockiere ich die Schilddrüse durch RT3-Bildung. Das heißt, das gucke ich mir an. Ich gucke mir erstmal an, wie sind denn überhaupt unter Thyroxingabe? Also wir helfen der Schilddrüse, keine Frage, aber wie sind denn überhaupt die freien T3-Werte? Und da sieht man häufig, dass die Leute zwar gute T4-Werte haben, ich nehme das ja auch ein als Tablette, aber die T3-Werte sind zu niedrig. Und das ist das, was aber wirkt im Körper auf den Stoffwechsel, auf die Hormone, alles, was, ne, was es so braucht. Also T3 hat sehr viele Aufgaben im Körper, unter anderem aber eben diesen Stoffwechsel, wo viele ja dann unter Gewichtszunahme leiden. So, Punkt 2 ist, warum kann ich denn T4 nicht in T3 umwandeln? Ja, das ist der nächste Punkt, der häufig in der klassischen Medizin überhaupt nicht gesehen wird. Und da kann ich jedem empfehlen, sich mehrere Sachen zu merken. Das eine ist Selen. Wir sind tatsächlich ein Selenmangelland. Und also es wird offiziell nicht so gesagt. Ich sehe aber bei jedem einen Selen, was unterfern, also ganz schlecht. Also ganz viele haben einen Selenmangel. Und es liegt zum einen daran, dass die Böden offensichtlich nicht so voll von Selen sind. Zum zweiten, dass wir sehr vielen Umweltgiften ausgesetzt sind und Selen eben maßgeblich an der Entgiftung beteiligt ist. Ich weise bei jedem zweiten Schwermetallbelastung im Körper nach. Das heißt, Selen wird dafür verbraucht und auch gleichzeitig blockiert. Wenn ich also Schwermetalle im Körper habe, ist der zweite Punkt, ne, bei Hashimoto mal nach Schwermetallen zu schauen, dann ist es so, dass das Selen gar nicht richtig an der Umwandlung beteiligt werden kann, weil es eigentlich blockiert wird durch Arsen, Quecksilber, Blei, was auch immer. Das heißt, ich kann so viel T4 nehmen, wie ich will. Am Ende werde ich mehr RT3 haben, aber kein aktives T3, wenn ich diese Baustelle nicht behebe. Die zweite Baustelle ist sicherlich der Darm, weil der Darm einfach immunologische Prozesse triggert. Da ist es egal, um welche Immunerkrankung es geht, Autoimmunerkrankung es geht, ob das jetzt Rheuma ist oder Hashimoto oder Vitiligo oder wie sie alle heißen. Da geht es darum, dass der Darm häufig die Eintrittspforte, nicht Eintrittspforte, das hört sich an, als ob Bakterien reingehen, aber dass die Dysbiose und der Stress häufig zu diesem Leaky Gut führen. Und dieser lückige Darm führt dazu, dass eben Nahrungsbestandteile direkt mit dem Immunsystem in Kontakt kommen können. Und das ist einfach ein Trigger fürs Immunsystem. Und häufig sind daran eben gerne beteiligt Gluten und Laktose und überhaupt Milchprodukte, Eier. Das heißt, das kann man als erstes auch mal probeweise einfach für 4 Wochen weglassen und mal schauen, was da passiert. Gleichzeitig behandle ich natürlich einen Leaky Gut, wenn ich ihn sehe. Also das haben ganz viele mit Hashimoto haben diesen Leaky Gut. Das heißt, da wird dann mit den entsprechenden Supplementen gearbeitet, wie Omega-3-Fettsäuren, wie Zink, wie Vitamin D und wie Glutamin. Das ist die wichtigste Aminosäure für den Darm, die häufig bei den Leuten auch fehlt, kann man auch nachweisen. Und dann erholt sich der Darm und dann haben wir so ein bisschen die Quelle zumindest für so einen Immuntrigger auch gebessert. Und bei vielen gehen tatsächlich dann auch schon die Antikörper runter. Und wenn die Antikörper runtergehen, dürfen wir der Schilddrüse auch wieder mehr Eigenproduktion zutrauen. Natürlich nur, und da kommen wir jetzt wieder in dieses ganzheitliche Setting, wenn wir sehen, dass die Schilddrüse auch ein gewisses normalen Anteil, also einen Anteil von normalem Gewebe hat. Das heißt, ich muss natürlich als Ärztin auch schauen, hat die Schilddrüse überhaupt noch ein gutes Volumen? Sind da viele Knötchen drin? Kann sie mit einer Reduktion von Thyroxin leben, sozusagen? Und ich bin eigentlich immer die, die versucht, das Thyroxin, soweit es geht, runter zu dosieren. Steht ja auch noch im Verdacht, eventuell Langzeitfolgen zu haben, wobei das alles noch nicht so klar ist. Und ich arbeite dann häufig, wenn ich alle Stellschrauben gedreht habe, Darm, Nahrungsmittel, Selen und ganz entscheidend sind auch, was viele immer vergessen, Eisen. Eisen ist extrem wichtig und beteiligt an der Schilddrüsenhormonbildung. Und auch Jod. Und Jod wird bei vielen Hashimotos immer noch gesagt, sie dürfen kein Jod zu sich nehmen. Riesentrugschluss. Natürlich dürfen wir nicht zu viel Jod, keine Frage, weil Jod dann die Hashimoto fördern kann. Wenn wir aber zu wenig haben, haben wir genauso zu wenig wie alle anderen. Das heißt, unser zum Beispiel Brustdrüsengewebe ist extrem angewiesen auf Jod und kann auch schneller entarten. Es gibt Studien, die zeigen, Frauen mit Hashimoto haben häufiger Brustkrebs. So, und woran liegt es möglicherweise? Ist natürlich nicht der einzige Faktor, um Gottes Willen, aber das Jod fehlt, weil sie sich streng jodarm ernähren. Und da kommen wir wieder ins Messen. Wenn ich einen Jodspiegel messe, kann ich den auch entsprechend ausgleichen und in einen Normbereich bringen. Ja? Nicht in einen Überbereich, keine Frage. Aber diese Angst vor Jod, was nun mal auch wichtig ist für die Schilddrüsenhormonsynthese, ist der nächste Punkt, der auf jeden Fall mit berücksichtigt werden sollte. Also zusammengefasst, Darm, Ernährung, Eisen, Selen, Jod, Schilddrüsensonographie und ja, L-Thyroxin gucken. Und wenn alles ausgeglichen ist und es trotzdem noch nicht richtig zu einer Umwandlung kommt, würde ich mir immer noch mal die Hormone anschauen, weil auch Östrogen und Progesteron sind an der Schilddrüsenhormonumwandlung auch mit beteiligt. Und dann im Zweifel auch mit aktiven Schilddrüsenhormonen arbeiten. Das heißt, eine ganz kleine Spur T3 auch geben. Und dann haben wir häufig die Effekte, dass die Menschen dann auch plötzlich wieder mehr Kraft haben, mehr Energie. Und ganz wichtig, Autoimmunerkrankungen. Ich arbeite auch viel mit immunmodulierenden Substanzen. Wir haben ja das Ziel, das Immunsystem auch wieder in eine Balance zu bringen. Da ist das eine natürlich den Stress zu reduzieren, ne, um das Cortisol-Level wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das andere ist, wir können natürlich auch mit pflanzlichen Substanzen wie zum Beispiel Weihrauch gut arbeiten oder Resveratrol oder wenn noch eine Histaminintoleranz bzw. Mastzellaktivierung vorliegt, dann sowas wie Quercetin, Grünteeextrakt etc. Und das ist so ein, ich sag mal jetzt ein grober Fahrplan oder ja, ich schreibe da eigentlich auch noch einen Schilddrüsenguide, da bin ich auch nicht fertig. Es gibt aber tolle Bücher von Simone Koch, Happy Hashimoto zum Beispiel, die das auch sagt, ja. Ich schweife sehr aus, ne? Es tut mir leid, aber es ist halt einfach ein Riesengebiet.
Ja, nee, das ist aber auch total spannend. Und du klärst halt auf. Und dann entscheidet ja jeder selber. Wir sind ja selber selbst ermächtigt und selber für unser Leben verantwortlich. Und dann können wir ja einfach, wenn wir informiert sind, rausgehen und einfach mal Dinge überprüfen lassen oder auch Dinge in Frage stellen, so wie sie jetzt gerade sind. So wie du sagst, wir müssen nicht energielos sein.
Ja.
Und weil wir ja beide die Öle von doTERRA so lieben und auch die Nahrungsergänzungsmittel, magst du einmal sagen, wie wir mit den Ölen und den Nahrungsergänzungsmitteln, das hattest du ja eben schon so ein bisschen angerissen, wie können wir da unterstützen?
Ja, also natürlich sehe ich bei meinen Patienten und Patientinnen die Veränderungen, ne, die dann sagen, wow, es gibt so viele Beispiele, die ich jetzt nennen könnte. Ne? Auch jemand in meinem familiären Umfeld, der ich nur mal so einen kleinen Check gemacht habe, da war ein B6-Mangel und ein Magnesiummangel. Und sie sagt, ja, eigentlich fühle ich mich auch gut. Und dann sagte sie nach einer Weile, du, ich wusste gar nicht, wie gut man sich fühlen kann. So, ne? Also das ist vielleicht mal so ein Aufhänger mit einem vernünftigen B6-Spiegel. Und natürlich hat sie von mir ein B-Kombi-Präparat bekommen. Das heißt, wir haben die anderen auch gleich mit aufgefüllt. Plus Magnesium hat sie gesagt, ja, und außerdem habe ich überhaupt keine Kopfschmerzen mehr. Und das ist wirklich was, was ganz wichtig ist, weil sie hat seit 30, ach, noch länger, 50 Jahren Kopfschmerzen. Das war aber für sie normal, immer unter Kopfschmerzen zu leiden, aber wahrscheinlich war es einfach nur stressbedingt Magnesium und einen B6-Mangel, was in Kombination wirklich sehr migränefördernd ist. Ja? Das heißt, was ich einfach super gerne empfehle, ist jedem, der jetzt auch vielleicht nicht so ein hohes Budget hat, sich jetzt alles zu leisten und sagen, ich möchte jetzt jeden Laborwert überprüfen, pipapo. Ein gutes Multivitaminpräparat und vielleicht noch ein Omega-3-Präparat, was nicht nur vielleicht, eigentlich ja, ja. Natürlich, nicht jedem kann man Omega-3 empfehlen. Es gibt Ausnahmen wie oxidativen Stress, aber den meisten kann man das sehr gut empfehlen. Und gerade bei Hashimoto und Darmgesundheit ist es so, dass ein gutes Multipräparat im besten Fall flüssig, weshalb ich das von doTERRA auch gerne mag, wobei ich sehr versuche, immer sehr neutral zu sein und verschiedene zu empfehlen, je nachdem, was zum Patienten passt, ist das VMG sicherlich ein gutes Multipräparat, keine Frage. Das empfehle ich immer als Basis und auch ich nehme das als Basis, weil da einmal alles abgedeckt ist. Ich habe dir vorhin schon gesagt, wenn man die Vitamine, die da drin sind, alle einmal testen würde, wären wir mindestens 1.800 € los. Davon kann man 18 Monate, glaube ich, VMG nehmen, ja. Und hat sich sicherlich dann, wenn man prinzipiell gesund ist und nicht ganz schwer erkrankt, sicherlich in einen guten Bereich gebracht. Bei manchen braucht es dann doch ein bisschen mehr, das habe ich schon auch erlebt, dass man dann spezifisch nochmal B6 mit supplementiert als Hochdosispräparat. Also keine Frage, ja. Und Multipräparate sind gerade in flüssiger Form unheimlich gut.
Aber du hast auch einmal erklärt, wozu ist es gut, ein flüssiges Präparat zu nehmen? Weil VMG ist ja ein Sachet und da machst du dir einen grünen Shake draus. Was ist sozusagen der Vorteil?
Ja, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es viel, viel komplikationsloser aufgenommen wird. Also bei den Kapseln hat man immer das Risiko, dass die zum Beispiel nicht magensaftresistent sind. Dann wird es alles schon im Magen geöffnet. Natürlich, da achten die Hersteller schon drauf, wenn man gute Hersteller nimmt. Aber es braucht einfach noch viel mehr Hürden, um aufgenommen zu werden. Und häufig ist es bei den flüssigen Präparaten so, dass gerade, man kann es gut nachweisen, mit einem B1-Präparat, mit einem hochdosierten, ich glaube, es war B1 oder B, ja, B1 müsste es gewesen sein. Entschuldigung, manchmal verwechsel ich die auch, was die Gefäße weit macht. Und man sieht innerhalb von, bei einem guten Nahrungsergänzungsmittel, wo auch wirklich was drin ist, sieht man innerhalb von Minuten, merkt man dann Flasch und ein Kribbeln in den Gefäßen. Und das liegt an dieser flüssigen Form, die einfach viele Barrieren viel schneller überwindet. Und dadurch braucht man auch nicht so hohe Mengen. Ja, das ist sehr praktisch und es ist einfach eine gute Gelegenheit, gleich Ballaststoffe zuzuführen. Das VMG hat die Akazienfaser mit drin, die ganz wertvolle Ballaststoffe für den Darm bietet. Es sind nur 5 Gramm, aber es sind immerhin 5 Gramm von 30, die man täglich zu sich nehmen sollte. Und für viele, auch für mich, ist es immer schwer, genug Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Und da bin ich sehr dankbar für meine zwei Präparate, die ich da habe, weil die jeweils zwei verschiedene sogar. Mein anderes Präparat enthält unter anderem Inulin und noch irgendwas anderes, verschiedene Ballaststoffe drin haben. Und die sind eben wichtig, auch für die Bakterien. Und da sind auch noch ein paar Bakterien mit drin, gute Bakterien. Also diese Sachen sind schon gut aufeinander abgestimmt. Und ich sehe zum Teil auch sehr gute Blutwerte unter diesen Produkten.
Ich hatte dir das ja vorher auch schon erzählt. Meine Kollegin Steffi ist gerade
Ja.
schwanger und sie hat das Blutbild machen lassen und Da rief dann die Ärztin an und meinte, oder die Sprechstundenhilfe, und meinte so: super Blutbild, alles super. Und sie supplementiert halt nur mit VMG Plus und hat halt Omega-3 und PB Restore. Und es ist schon irgendwie total faszinierend, was dann so ein Multipräparat kann. Obwohl ja ganz viele sagen: ja, genau was du sagst. Ja, wenn du für 1.800 € dir einmal ein großes Blutbild und alles einmal durchanalysieren lässt, ist das eine super Sache. Für die, die aber wissen, okay, es gibt, ich habe garantiert, jeder, wir haben ja alle in irgendeiner Weise den Mangel von gewissen Präparaten. Das heißt, da kann man sowieso schon mal per se anfangen zu supplementieren.
Ja, also zumindest leider, und das ist der Unterschied zu früher mit unseren heutigen Böden. Die Bitterstoffe wurden rausgezüchtet aus den Gemüsesorten, damit sie nicht so bitter sind, aber die sind wichtig. Ja, dann sind die Böden alle ausgelaugt. Das heißt, wir haben einfach nicht mehr die Spurenelemente da drin, die drin sein sollten. Und wir haben, und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, viel mehr Umwelttoxine. Das heißt, wir verbrauchen einfach auch viel mehr. Und diese drei Sachen führen dazu, dass ich bisher, außer bei denen, die diese Präparate genommen haben, tatsächlich schon und eigentlich gesund waren und nur mal einen Check machen wollten, habe ich bisher bei keine Nährstoffmängel gesehen. Und ich teste nicht für 1.800 € alle, um Gottes Willen, jetzt keine Angst bekommen. Ich habe so Labore, die sich im Bereich zwischen 100 und 500 bewegen, je nachdem, was man möchte. Und ich hatte auch jetzt neulich eine, die nur mal einen Check wollte. Am Ende habe ich dann einen riesen Medikationsplan geschrieben, weil die so viele Mängel hatte, brutale Mängel, wo sie sagte, eigentlich dachte ich, ich fühle mich gut, aber jetzt, wo du es sagst, ich bin eigentlich seit Jahren energielos. Die hatte einen Eisenspiegel, der war kaum mehr messbar. Ja, schön, so, ne? Die kriegt jetzt auch Eiseninfusionen von mir. Einfach, das ist, man weiß bei fast jedem, auch wenn man gar keine Erkrankungen mitbringt, Nährstoffmängel nach. Und die auf Dauer machen sie natürlich krank. Und nur weil wir jetzt gerade nicht krank sind, heißt es das nicht, dass wir in 20 Jahren noch so gesund sind. Das heißt, Prävention ist hier angesagt. Und jeder, der präventiv arbeiten will und sich eigentlich gut fühlt, für den ist so ein Multipräparat das Beste, was man tun kann. Und für die anderen, die wirklich schon schwer erkrankt sind, da braucht es manchmal noch ein bisschen mehr. Und das ist auch okay. Und eine Darmsanierung etc. Aber mit dem Multi ist es einfach viel abgedeckt. Ja.
Und weißt du, ich finde es auch so spannend. Wir sind ja gerade in dem Alter, wir können halt noch präventiv arbeiten. Das ist ja unsere Chance. Und zu sagen, hätte ich das damals mal gewusst, weil es gibt ganz viele Dinge, wo wir das wahrscheinlich heute noch sagen, hätte ich mal eine Wohnung im Prenzlauer Berg 1900, ich weiß nicht, 99 gekauft. Ja, das können wir nicht mehr rückgängig machen, aber wir können halt an ganz vielen Baustellen einfach noch gegen angehen. Und dieses Thema gesunder Schlaf, wie kann ich gesunden Schlaf fördern?
Ja, da gibt es ähnlich wie bei Hashimoto so ein paar Grundbau. Für den Schlaf brauchen wir zum einen natürlich Melatonin. Melatonin wird aus der Aminosäure Tryptophan gebildet. Das heißt, ernähren wir uns zu proteinarm, werden wir auch auf Dauer einen Tryptophanmangel züchten. Können wir kein Melatonin mehr herstellen? Und was haben wir dann? Einen schlechten Schlaf. Wir brauchen das Melatonin. Also, proteinreiche Nahrung ist im Prinzip mein erster Tipp für einen gesunden Schlaf. Ja? Dann müssen wir dafür sorgen, dass wir abends nicht mehr so viel essen. Denn wenn unsere Verdauung nicht eingestellt werden kann, weil wir um 22 Uhr noch irgendwas uns reinziehen und am besten noch was Ungesundes oder mit viel Zucker, dann muss der Körper erstmal auf Achse bleiben, kann nicht so gut schlafen. Ja? Dann natürlich natürliche Hormonproduktion, Förderung, Blaulichtfilterbrillen, Rotlicht nur noch abends anhaben. Bitte Social Media abends meiden, ja. Ganz wichtige Punkte, um einfach einen gesunden Schlafrhythmus zu finden. Dann natürlich Stressreduktion im Allgemeinen, ganz klar. Und mir persönlich helfen feste Einschlafroutinen. Und ich nehme auch jeden Abend mein Melatonin-Spray. Und zwar deshalb, weil Melatonin weit über den Schlaf hinaus sehr viele positive Eigenschaften für den Körper hat, nicht abhängig macht, sondern meinen Körper eigentlich noch antioxidativ unterstützt. Ich habe das auch tatsächlich, vielleicht darf ich einmal kurz Werbung machen, haben wir gar nicht abgesprochen, mache ich jetzt einfach. Ich habe ja ein Buch geschrieben. Unendlich gesund heißt das. Und in diesem Buch stehen genau diese Basics drin. Von wie viel Proteine brauche ich, wie viel Ballaststoffe, wie kann ich so, was können meine Gene mir über mich sagen und so weiter. Das steht da alles drin. Das habe ich extra mal so gemacht für Leute, die sagen, ich kann mir jetzt keine ganzheitliche Behandlung leisten, aber das Buch, das würde ich mir mal durchlesen. Das ist ein guter Anfang.
Sag mir noch mal, wie das heißt.
Das heißt, un in Klammern und dann endlich gesund. Das habe ich extra so gemacht. Der 360-Grad-Fahrplan zu mehr Energie, Wohlbefinden und Langlebigkeit. Ja, und da geht es natürlich auch um Prävention. Und wenn man dieses Buch einmal sich angeguckt hat, dann weiß man zumindest, okay, auf was muss ich achten. Aber ich bin auch nicht die, die so dogmatisch ist und sagt, du musst immer alles immer perfekt umsetzen. Das ist Quatsch. Ja, das macht keiner und auch ich mache das nicht. Aber jeder kann sich so seine Sachen raussuchen, wo er mal anfängt, sozusagen.
Und also das heißt, ich bin ja so ein totaler Serenity und Serenity-Kapseln und Serenity-Stick rauf und runter und ich merke einfach selber und ich sehe das bei meinen Kindern, die fordern das richtig ein.
Ja, genau. Guter Punkt. Hätte ich jetzt fast vergessen. Ätherische Öle. Super cool. Kann man super gut anwenden. Ich selbst mache mir auch immer ein bisschen Serenity oder Balance. Stehen beide an meinem Bett. Liebe ich sehr. Auf die Handflächen. Und was natürlich super zur Stressreduktion hilft, sind Atemübungen. Das heißt, das kann man wunderbar vorm Einschlafen machen. Ich lege häufig meine Hand aufs Herz und auf den Bauch. Hab dann ja den Geruch an der Hand. Und inhaliere dann quasi passiv die ätherischen Öle. Und es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass die in den Körper reingehen, auch von der Handfläche aus, weil die flüchtige Verbindungen sind. Ja, das klappt ganz wunderbar. Man kann den Stick benutzen, den meine Tochter gerade hat, den Serenity Stick. Und mit meiner Tochter zum Beispiel mache ich ein ganz schönes Ritual seit gar nicht so langer Zeit. Da mache ich mir das in die Handflächen Lavendel und kraule sie damit. Das bringt halt das parasympathische Nervensystem auf Hochtouren und lässt sie richtig doll entspannen. Und gleichzeitig hat sie diesen Geruch und sie liebt es einfach. Und da ist ganz viel Liebe in diesem Ritual. Und ich habe von Anfang an mit ihr auch mit ätherischen Ölen gearbeitet. Mit der Kids Collection von doTERRA, die ich jedem ans Herz legen kann. Die ist einfach so toll, weil es alles verdünnt ist. Und vielleicht, die Leute wissen es ja noch gar nicht, ich bin auch Aromatherapeutin, eben weil ich an die doTERRA-Öle bin ich gekommen, als ich noch nicht Aromatherapeutin war. Dann habe ich die angefangen zu lieben und auch zu merken, dass die eine ganz krasse Wirkung haben. Und dann habe ich gesagt, ich will Aromatherapie nochmal eine Ausbildung machen, habe ich dann auch gemacht. Und seitdem arbeite ich weitestgehend mit den Ölen von doTERRA, weil die einfach eine sehr gute Qualität haben, lebensmittelzertifiziert sind und die tollsten Mischungen machen, meiner Meinung nach. Also diese fertigen Mischungen, die sind einfach Hammer. Habe ich bei keiner Firma bisher so gefunden. Und da ich immer sehr kritisch bin, habe ich auch viele andere Firmen probiert. Und ich bin einfach immer wieder bei doTERRA hängen geblieben, muss ich sagen. Und ja, baut es sehr viel auch ein. Serenity-Kapseln, super. Ja, super. Das ist die noch, also Melatonin ist natürlich und Serenity auch, weil in Serenity sind halt Lavendel und auch ein bisschen Baldrian und alles mit drin. Und ehrlich gesagt, die haben auch meinem Mann sehr gut geholfen und auch mir. Also auch die habe ich eine Zeit lang sehr gerne genommen. Die sind nur irgendwo bei meinem Mann verschwunden, ehrlich gesagt. Nie mehr wiederbekommen. Ja, genau.
Und weil wir gerade dabei sind, weil es ja fast wie so eine kleine Sprechstunde ist,
Ja.
PMS, was würdest du einer Frau, die unter PMS leidet oder auch mit den, also wenn wir jetzt bei Nahrungsergänzungsmitteln, das hattest du ja schon abgedeckt, aber bei den ätherischen Ölen nochmal zu bleiben, was kann ich tun bei PMS? Wie kann ich meinen Hormonhaushalt in irgendeiner Form ausgleichen, dass ich diese krassen Amplituden, diese krassen Stimmungsschwankungen nicht mehr so extrem fühle oder auch die Wassereinlagerungen? Kann man da gut was gegen tun, auch jetzt in Bezug auf Perimenopause?
Ja, also ich bin sehr großer Muscatella-Salbei-Fan. Muscatella-Salbei hat wirklich einen sehr spezifischen Geruch und die Aromatherapie ist ja ultra spannend, gerade was Gefühle angeht, wann man einen Geruch mag und wann nicht. Ne? Gerüche sind extrem mit Gefühlen verknüpft. Man kennt es alle, der Sonntagsbraten von Oma, der löst bei vielen ein sehr dolles Wohlbefinden aus, bei manchen vielleicht nicht, wenn die Oma doof war, je nachdem, ne? Aber der Muscatella-Salbei gefällt vielen Frauen, die schon in den Wechseljahren sind, total gut. Und Leuten, die so in der Perimenopause sind, nicht so gut. Nichtsdestotrotz ist der tatsächlich auch nachgewiesenermaßen sehr hilfreich in der Hormonstabilisierung, weil es ein Phytoöstrogen ist. Und genau wie der Mönchspfeffer kann es eine sehr gute pflanzliche Alternative sein, um auch zu starten ohne Progesteron, weil Progesteron ist auch nur Öl ins Feuer. Das schreibe ich auch in meinem Buch übrigens. Weil wenn man den Stress nicht reduziert, ne, dann wird das Progesteron am Ende auch nur umgewandelt. in Östrogen und man hat eine Östrogendominanz. Da kommt ja das Wasser her häufig, ne? Und man kann zum Beispiel, also ich selbst nutze total gerne diese fertige Mischung von doTERRA, den Clary Calm. Das ist dieser Roll-On. Den mache ich mir tatsächlich auf die Reflexzone für den Unterleib, nämlich auf die Innenknöchel. Das hat mir damals meine Freundin Sarah gesagt. Ich hoffe, dass es stimmt, aber da mache ich den immer hin. Da ist er auch schön weit weg von der Nase, weil das ist jetzt auch nicht mein Lieblingsgeruch, ja. Aber da kommt er jeden Morgen und jeden Abend hin und der hilft mir tatsächlich sehr, mich so in einem Gleichgewicht einzupendeln. Und gleichzeitig, was auch ganz toll ist, gerade wenn man so Regelbeschwerden hat, wobei ich da wirklich auf die Nährstoffe auch nochmal drängen möchte, dass B6 da häufig eine Riesenrolle spielt und auch Vitamin D und so weiter, also immer checken lassen, ist bei Regelbeschwerden so eine Muscatella-Salbei-Auflage, so eine feuchte Auflage total schön. Und da kann man sich ein bisschen Kokosöl nehmen oder auch Mandelöl und macht da ein paar Tropfen Muscatella-Salbei rein, reibt sich das auf den Unterleib und dann macht man eine warme, nasse Auflage drauf, weil Wasser stößt bekanntlich Öl ab und sorgt dafür, dass das Öl auch ein bisschen weiter in die Haut einzieht. Und das macht man schön warm, vielleicht legt man sich noch ein Kissen drüber oder irgendwie sogar noch ein Wärmekissen drüber, so ein Körnerkissen. Und dann kann der Muscatella dabei auch wirklich Salbei da ein bisschen krampflösend wirken. Krampflösend, komme zum Stichwort Wehen fördern. Ja, also ich habe den Muscatella selber damals auch zum Wehen fördern genutzt und ich habe noch einen WhatsApp-Chat, wo ich meiner Freundin schreibe, also Muscatella selber haut ganz schön rein. Klar, ist nicht beweisend, aber bei mir hatte ich das schon das Gefühl, das hat die Wehen ordentlich angeheizt. Und ich habe das tatsächlich auch in den Tagen davor immer wieder angewandt. Aber Achtung, ne, in der Schwangerschaft wirklich nur in der Spätschwangerschaft anwenden. Ansonsten kann das Ganze eben Wehen fördern sein.
Es
Genau.
ist so spannend, Boyd Truman ist ja so einer der Spezialisten, was Zellen und also ätherische Öle und was die ätherischen Öle mit unseren Zellen machen. Und der hat ja Symphony of the Cells. Und da gibt es ja auch ein Protokoll Hormonausgleich. Und da hast du das schon mal gesehen. Sonst schicke ich dir das mal. Das ist
Ja.
ja so mega spannend, weil Steffi, meine Freundin, hat das gerade bei sich selber gemacht, meinte, könnt ihr das bitte unbedingt beieinander ausprobieren? Da ist halt Clary Sage, Muscatella Salbei, da ist Thymian dabei, da ist Weihrauch dabei, da ist Ingwer dabei.
Ingwer auch
Super,
wegen.
ah ja, genau, super spannend, weil die Öle einfach so, genau, was du eben erklärt hast, einfach so gute Helfer sind, wenn es uns so geht, wie es uns geht. Also, dass wir uns da auch immer wieder die Hilfe holen und Werkzeuge an der Hand haben, dass uns muss es nicht so schlecht gehen in diesen ganzen Zeiten, weil ich meine, wir sind zyklische Wesen und wir haben halt häufiger was.
Ja, und ich kann nur sagen, ich habe mich sehr, sehr viel mit Studien auseinandergesetzt. Ich halte jetzt morgen auch noch mal einen Vortrag bei der Desiree Rataj. Ich weiß nicht, ob dir die was sagt. In ihrem Kurs, die macht Kindergesundheit, ganzheitliche Kindergesundheit. Und da bin ich Referentin für Aromatherapie. Und da geht es unter anderem auch um die Wissenschaftlichkeit. Und man muss sagen, die Öle sind wissenschaftlich durchaus viel untersucht worden. Und es gibt auch ganz tolle Ergebnisse. Aber die werden halt nicht so publiziert, weil Öle kann man nicht patentieren. Öle kann man nicht, ne? Also da sind wir bei der Pharmabranche. Das wird einfach finanziell nicht so gut unterstützt. Das heißt, die Studien sind alle aus vielen Ländern, wo Ayurveda auch viel betrieben wird und so weiter. Aber die haben zum Teil echt gute Ergebnisse. Und Öl, wenn man sich auf die Haut macht, ein gutes ätherisches Öl, dadurch, dass es flüchtige Verbindungen sind und lipophile Verbindungen, gehen die relativ schnell ins Blut. Und da ist es egal, ob ich das einnehme oder auftrage oder inhaliere. Ein Diffuser ist bei mir halt überall, ne? Weil ich sage, ich kann damit meine Konzentration fördern, ich kann damit meine Ruhe fördern, je nachdem, was ich brauche. Und ich weiß, es kommt auch an.
Ja, es ist einfach so spannend zu sehen. Es gibt einfach andere Konzepte und wir müssen, ich hatte das neulich schon mal erzählt, es ging mir super schlecht, das war auch so eine Art Burnout und da hat mir mein Frauenarzt auch Progesteron gegeben und ich habe halt zu dem Zeitpunkt einfach nicht verstanden, was ich habe. Und er konnte es mir ja auch nicht sagen. Er hatte wahrscheinlich irgendwie gemerkt, oh, okay, sie ist einfach durch als Mama während Corona und Hausbau und so oder Hausumbau. Aber am Ende hat mir die persönliche Weiterentwicklung dann geholfen. Und dann danach bin ich ja erst auf die Nahrungsergänzungsmittel gestoßen und das hat den größten Unterschied gemacht. Und man kann das manchmal gar nicht so greifen, aber genau das, was du sagst, wofür steht das eine Vitamin und wofür ist das gut, das hast du ja so eindrücklich erklärt, dass wahrscheinlich einfach jeder jetzt hingeht und sagt, ja, es ist klar geworden, wozu wir das alle brauchen.
Ja, da möchte ich auch noch mal eine ganz große Lanze brechen für Eisen. Also ich war neulich damals selbst bei meiner Hausärztin, also nicht die, das war eine Vertretungsärztin, weil meine eigene Hausärztin, das ist auch eine Bekannte von mir, die hätte das sicherlich anders gesehen, aber ich war bei einer Vertretung und ich kenne ja meine Werte, ich weiß ja auch, was ich daraus mache, aber die sagte dann zu mir, ja, Eisen ist ja okay. Und mein Ferritinspiegel war bei 20. Das ist nicht okay. Das ist kein Eisenwert, mit dem eine Frau, die halt viel Blut verliert, häufig auch in der Periode, rumrennen sollte, aber auch kein Mann. Ja, es ist egal wer. Der Ferritinspiegel, häufig allerdings auch bei Entzündung erhöht, deswegen muss man immer noch ein paar andere Werte mitgucken. Aber wenn wir nicht entzündet sind und einen Ferritin so niedrig haben, dann wissen wir, das ist auch wirklich so. Andersrum wissen wir es nicht immer. Dann sollte der eigentlich bei 100 liegen. Eisen ist an, lass mich nicht lügen, ich glaube, 300 enzymatischen Prozessen im Körper beteiligt. Wenn das nicht da ist und der Speicher nicht aufgefüllt ist, dann können wir nicht richtig arbeiten, dann werden wir depressiv, dann werden wir energielos und es kann schon ein Riesenbaustein sein, wenigstens den Eisenspiegel auszugleichen. Und ich arbeite in der Praxis tatsächlich auch häufig mit Infusionen, auch wenn es kein manifester Eisenmangel ist, mit einer Blutarmut, weil das ist immer das Letzte, was passiert. Und wir haben immer so eine therapeutische Breite, ne? Wir haben einen massiven Mangel, wo wir dann wirklich die klassischen medizinischen Probleme sehen, wie eine Blutarmut etc. Und dann haben wir ein ganz großes Spektrum von Wellbeing, ja? Und dann haben wir einen Optimalbereich. Und dieses Dazwischen ist dieses Energielosigkeit, bisschen depressive Verstimmung, was halt die klassische Medizin häufig nicht mit abdeckt, ja? Und da gibt, das könnte ich jetzt für jedes einzelne Spurenelement oder Vitamin dir erzählen. Wäre ein bisschen lang.
Ja, ich glaube, du hast schon einfach ganz viel. Das ist so ein Wake-up-Call. Und ich glaube, manchmal braucht man es auch häufiger, dass man das einfach hört, dass man einfach merkt, ja, okay, da sind Ärzte da draußen, die beschäftigen sich, die sehen das anders. Und genau wie du am Anfang gesagt hast, das ist halt das Spannende. Früher so, geh mir weg damit, es gibt keine Studien dazu. Und heute siehst du es anders. Und das ist ja genau das. Wir entwickeln uns weiter. Und wir sind halt, du bist neugierig und mutig und gehst da neue Wege. Und das ist, braucht man ja auch in der Zeit, um,
Ja.
ja.
Ja, ich treffe damit auch nicht immer auf Verständnis, ne? Und gerade unter Kollegen und Kolleginnen wird dann häufig gelächelt oder wird gesagt, aha, naja, was machst du denn da? Und ich versuche da immer mit Verständnis zu reagieren, weil ich einfach sage, ja, du kennst es einfach nicht und du hast dich damit noch nicht so intensiv beschäftigt wie ich und es ist okay, weil ich hätte früher wahrscheinlich genauso reagiert. Und ich versuche trotz allem immer zu kommunizieren, weil ich eben aus der Wissenschaft komme, dass das, was ich da mache, zum Teil wirklich nicht evidenzbasiert ist, aber erfahrungsbasiert, ja, ist aber nicht, also ich bin nicht immer so, die sagt, der Halt hat recht, es ist viel, ist auch Placebo, aber bei den Vitaminen kann ich es eben nachweisen, dass das wirklich hochgeht. Ich habe die VNS-Messung, ich habe Tools, mit denen ich auch objektiv nachweisen kann, dass es den Menschen besser geht. Und ja, natürlich, ich werde da auch auf Kritik stoßen, keine Frage. Und nichtsdestotrotz ist mir immer ganz wichtig, auch noch zu betonen, ich vernachlässige nie die klassische Medizin und ich bin deshalb sehr froh, dass ich Fachärztin auch bin für innere Medizin. Also ich bin es noch nicht, ich mache jetzt die Prüfung, ich bereite mich gerade vor und da freue ich mich jetzt auch tatsächlich drauf, weil es mir wichtig ist, dass ich auch die Brille nie absetze, wenn es um ganz klassische Erkrankungen geht, weil viele verlieren dann so den Fokus und dann ist alles nur noch Darm und Nährstoffe und Stress und am Ende ist die Gallenblase irgendwie verstopft mit einem Stein und keiner sieht's so, ne? Ich mache Ultraschalls und ich bin immer so, dass ich sage, wir schließen jetzt erstmal alles Schlimme aus, was irgendwie lebensbedrohlich ist. Oder wenn ich eine Infektion sehe, dann werde ich da nicht anfangen, mit B-Vitaminen erstmal zu arbeiten, auch wenn die das Immunsystem unterstützen, sondern gibt es im Zweifel auch mal ein Antibiotikum. Ja, natürlich.
Ja,
Also, das
dafür
ist mir
bist du ja
ganz
auch
wichtig.
Ärztin.
Genau, das ist mir wirklich wichtig und ich bin froh, dass ich quasi beide Seiten kenne, weil das, was ich jetzt so mache, das machen Heilpraktiker schon sehr lange zum Teil. Ne? Das ist auch keine ganz neue Fachrichtung oder so, aber die funktionelle Medizin, wo ich die Ausbildung auch gemacht habe, ist schon eine eher neue Fachrichtung. Und es ist eben diese Ursachenmedizin und so weiter. Und ja, die betont eben auch nochmal, dass die halt wissenschaftlich durchaus fundiert ist, weil es auf der Physiologie des Menschen beruht, auf deren Stoffwechselprozessen etc. Aber evidence-based ist eben schwierig, weil man da häufig eine Substanz testet, die muss dann durchgenommen werden und dann gibt es ein Outcome. Das funktioniert bei Vitaminen nicht gut, weil die spielen zusammen. Und wenn ich nur Vitamin C supplementiere, dann habe ich möglicherweise einen kleinen Erfolg, aber nicht den, wie ich ihn hätte, wenn ich auch zusätzlich noch die anderen Vitamine ausgleiche. Das geht kaum. Ja, und trotzdem gibt es schon viele Studien, die gute Ergebnisse bringen. Trotz allem.
Ja.
Ja.
Gibt es noch so einen Satz, den du gerne ins Herz von einer Frau pflanzen möchtest, die, damit sie sich für sich selber daran erinnert, dass sie wertvoll und stark ist?
Ja, da habe ich auch so ein bisschen länger drüber nachgedacht, weil mit einem Satz finde ich das ganz schwer. Aber der erste Satz, den habe ich neulich von einer Freundin gehört, die tatsächlich aus der klassischen Medizin kommt und sich sehr für meine Medizin interessiert. Und es fand ich ganz toll, dass sie sagte, nur weil Hausärzte und Hausärztinnen nichts sehen, heißt es nicht, dass da nichts ist. Und da finde ich ganz wichtig, das ist jetzt der Vorsatz und der richtige Satz ist, vertraue auf deinen Körper und such dir die Hilfe, die du brauchst und gib dich nicht mit dem Zustand zufrieden, dass es jetzt einfach so ist, wie es ist, wenn du merkst, dass einfach was im Ungleichgewicht ist. So. Das wäre so der erste Satz und der zweite, den ich gerne noch hinterher schieben möchte, ist, Frauen sind mit dem Potenzial ausgestattet, ein Menschenleben zu erschaffen. Und das ist so unglaubliche Arbeit, die keiner wirklich versteht, wie das eigentlich funktioniert, dass ich allen da draußen sagen will, ne, ich bin auch auf Kritik gestoßen, einfach eine Praxis zu gründen, auch wenn mein Facharzt noch nicht fertig war oder die Prüfung noch nicht fertig war, zu sagen, lass dir von niemandem sagen, du schaffst das nicht und schon gar nicht von Männern, denn ne, wir sind einfach ganz anders als Männer, wir ticken anders und jeder kann das schaffen, was er möchte, wenn er in sein Potenzial kommt und auch körperlich dazu in der Lage ist. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, wir sind wirklich viel, viel stärker, als wir denken. Und diese Stärke sollten wir uns auch nicht nehmen lassen.
Was für ein schöner Abschluss. Vielen, vielen Dank, Desiree.
Ja, sehr gerne.
Das war ein super aufschlussreiches und inspirierendes Gespräch. Und ich glaube, dass jede Frau da draußen verstanden hat, dass sie sich um sich kümmern darf und dass wir alle keinen Stress brauchen und dass wir den reduzieren dürfen. Vielen Dank
Ja.
für deine Aufklärung.
Ja, sehr, sehr gerne. Es ist wirklich mir, ja, auch aus eigener Erfahrung eine Herzensangelegenheit, dass wir wirklich für unsere Bedürfnisse auch einstehen dürfen. Und gerade wenn Kinder im Spiel sind, dann ist es super wichtig, die Bedürfnisse zu sehen, zu kommunizieren und auch zu fühlen und sich Freiräume zu nehmen und eine Struktur zu schaffen, die es schafft, dass auch die Mama nicht kaputt geht. Ja.
Ja,
Das
vielen lieben Dank.
Ja, sehr gerne.
Wir werden uns bestimmt noch einmal hören. Tschüss, Desiree und tschüss,
Ja,
ihr
tschüss.
Lieben. Vielen Dank.
Tschüss, vielen Dank.